Thumbs up, so können wir es machen.
Und haben die das selber getestet?
Ja,
oder?
Natürlich.
Okay.
Rauf und runter. Die haben es versucht zu brechen bis zum geht nicht mehr und wir auch. Inklusive der Nutzer natürlich, die darauf mit dem Ding umgehen. Und bisher, knock on wood, haben wir alles safe und wir rüsten natürlich auch immer nach.
Und habt ihr euch auch ein paar Bad Boys geholt, die das System mal richtig penetriert haben und versucht haben, es auszunutzen?
Selbstverständlich.
Okay, spannend.
Und da die nichts ausrichten konnten, waren wir dann auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist so, wie es jetzt ist, in Ordnung. Wir müssen aber kontinuierlich mitgehen.
Prompt zum Erfolg. Der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute bei mir zu Gast Alexander Dogario.
Herzlichen Dank, freue mich.
Herzlich willkommen. Alexander, du bist ja schon sehr lange im Bereich der KI bei Mercedes unterwegs. Und damit die Zuschauer und Zuhörerinnen so ein bisschen verstehen, was du machst, woher du kommst, warum wir dich heute hier haben, haben wir einen Lebenslauf über dich zusammengefasst und den haben wir von einer KI sprechen lassen. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Bin ich mal gespannt.
Unser heutiger Gast ist ein Mann, der schon alles erlebt hat. Ganz gleich ob Freelancer, Gründer, CEO, Director, Traveler, Buchautor, Manager oder KI-Experte, you name it, Alex Dogario hat es in seinem Lebenslauf. Fehlen nur noch die Titel, Empfänger des Weißen Gürtels im Judo 1990. Vater des Jahres 2025 und vierfacher Sieger im Battle Royale. Auch beruflich ist Alex ein echter Gewinner, so feiert er in Kürze sein KI- und Firmenjubiläum. Denn seine Reise bei Mercedes begann er vor 10 Jahren, also ungefähr zur gleichen Zeit, als Patrick Heinen unserer ehemaligen Bundeskanzlerin begeistert zustimmte, bei ihrer Aussage, das Internet ist für uns alle Neuland. Zurück zu Alex. Heute ist er Executive Manager AI und optimiert Digital Experiences mit Conversational AI. Doch wie geht es weiter mit KI? Als überzeugter Tech-Enthusiast ist Alex der Meinung, dass KI uns in eine bessere Welt führt. Eine Welt, die zusammenwächst und von künstlicher Intelligenz lernt.
Wie wird man ein Vater des Jahres?
Das weiß ich auch nicht, muss man meine Kinder fragen. Aber ich glaube, man muss die Cornflakes vorher einweichen. Das ist irgendwie anscheinend wichtig.
Okay, und ich habe gelernt, Cornflakes alleine reichen nicht. Da müssen so runde Dinger rein.
Das ist auch wichtig, runde Dinge, wo man anscheinend, so habe ich auch jetzt gehört, davor sich auf die Finger stecken und die dann runteressen. Und das ist auch anscheinend ein wichtiges Kriterium, Vater des Jahres zu sein.
Okay, also habt ihr Gamification zu Hause beim Frühstück. Ist KI für dich auch Gamification?
Auf jeden Fall. Also wenn man sich die neuen User Interfaces anschaut, also wie interagiere ich mit KI heute, dann ist das nicht mehr irgendwie über eine Konsole, sondern ich kann quasi in einem Chat ganz natürlich mit Sprache, wie wir es jetzt auch gerade gehört haben, interagieren. Und das macht es natürlich viel natürlicher und ich kann damit auch ganz andere Emotionen transportieren und damit natürlich auch Gamification.
Mhm. Ja. Aber für dich ist die KI ja noch so in den Kinderschuhen, oder?
Nö, ich würde nicht mehr sagen, ganz in den Kinderschuhen. Also wir haben das Krabbeln schon gelernt. Wir ziehen uns gerade mal so irgendwo hoch. Wir haben natürlich noch nicht die KI, die jetzt jeden ersetzen wird und uns alle in ein Maschinenzeitalter führt. Aber wir sind am Sprung dazu, dass KI wirklich Relevanz hat. Und nicht mehr das Nice to Have und das Innovationsthema ist, sondern zum Bread and Butter wird. Wenn man sich anschaut, was Unternehmen wie Telekom im deutschen Markt macht mit KI, dann ist das extrem beeindruckend im Kundenservice, im Vertrieb. Wenn man sich anschaut, was Mercedes mit Hey Mercedes im Car macht, auch sehr beeindruckend. Autonomes Fahren, großes Thema für uns. Also man merkt, KI kommt an, mehr und mehr im Alltag der Menschen. Und die Entwicklung ist unheimlich rasant. Also die letzten 2-3 Jahre waren ja wirklich, das war ja eine, ja, wie vom Kabelmodem zu ja jetzt Glasfaser, der Sprung, was KI jetzt realisiert und wie es auch jeden in sein Leben reingekommen ist. Ja, es gibt ja keiner, der nicht mehr damit Berührungspunkte hat. Auch meine Kinder übrigens, die Alexa quälen. Ja, also auch die muss ran.
Auch das kenne ich von zu Hause. Jetzt bist du ja 10 Jahre schon im Bereich der KI unterwegs.
Ja.
Du hast ja gerade gesagt, die letzten 2-3 Jahre waren so der Hype. Was habt ihr die Jahre davor gemacht?
Da fahren wir sehr stark, klar, im Bereich Power BI viel mit Analytics gemacht, auch mit Tableau. Wir haben viel im Bereich, Next Best Offer, Next Best Activity gemacht, Recommender gebaut, wo wir schauen, dass wir die richtigen Angebote an die richtige Zielgruppe rausgeben. Ganz einfach, dass Kunden nicht genervt sind von falscher Werbung. Ja, du möchtest ja auch nicht, bist ja begeisterter Elektrofahrer, nicht die falsche Empfehlung bekommen, dass ich sage, du kriegst jetzt ein Cabrio, bist Familienvater, vielleicht willst du ja doch den größeren SUV haben. Und das haben wir gemacht in der Vergangenheit. Wir haben auch Chatbots gebaut im Kundenservice, aber mehrheitlich für interne Themen, also für HR und wo man sonst solche Systeme einsetzen kann. War aber jetzt nicht das Flächendeckende. Und dort, wo wir ja, glaube ich, am meisten Präsenz hatten, auch im öffentlichen Raum, war mit Hey Mercedes, mit dem quasi In-Car Assistant, wo man Funktionen ansteuern kann von öffne mir mal hier das Dachfenster oder ja, ändere die Temperatur, das Ambient Light und so weiter.
Ihr habt ja auch ein bisschen Gestensteuerung zwischendurch gehabt oder wahrscheinlich immer noch drin. Also, dass ich jetzt nicht sagen muss, mach mal das Dach auf, sondern einfach so mit der Hand zurückwische.
Ehrlich gesagt, da bin ich gar nicht so tief drin. Ich habe diese Funktion nie genutzt. Bin auch Mercedes-Fahrer. Also ich spreche mit dem Ding immer. Und das ist mein bevorzugter Modus zu interagieren.
Ja, ja, für mich war das tatsächlich eine Umstellung, weil auch mein Auto hat natürlich eine komplette Sprachassistenz. Ja. Aber wirklich in diesen Modus reinzukommen, du musst jetzt nicht mehr in 1000 Untermenüs gehen. Ich meine, die Elektroautos haben ja üblicherweise nicht mehr so viele Knöpfe für Einzelfunktionen, sondern du hast ein großes Display und hast so 35 Untermenüs und irgendwann ist mir dann auch mal das Licht aufgegangen, dass es einfacher ist, zu sagen, mach mal die Spiegelheizung an, anstatt jetzt da im Untermenü reinzugehen. Ich glaube, da brauchen wir alle noch so ein bisschen, um uns daran zu gewöhnen. Ich bin auch der Meinung, dass wir zukünftig im Alltag auch viel mehr Sprachassistenten verwenden werden. Alexa ist da schon lange unterwegs, aber dass das auch in anderen Bereichen Einzug hält. Wie hat sich denn deine Rolle bei Mercedes verändert?
Ja, ich würde sagen, von einem am Anfang eher Innovator, der versucht, neue Themen reinzubringen und als Entrepreneur, als Intrapreneur zu etablieren, hin zu einer Rolle wirklich Business Critical zu sein. Und ich glaube so, das trifft auf ganz, ganz viele Leute im KI-Bereich zu. Also vor 8 Jahren, vor 10 Jahren war das Thema halt ein wichtiges Thema, klar. Und es hat sich ins Marketing und Sales auch langsam über Analytics und allem seinen Weg gemacht, aber es war eben on top. Jetzt ist es der Kern. Mhm. Und das merkt man. Also die Aufmerksamkeit, die man bekommt, das Budget, das man bekommt, das Interesse allgemein der Fachbereiche, es ist viel, viel größer als vorher und auch das, was man an Volumen drauf bekommt auf die Systeme und damit auch den Business Impact, ist um ein viel, viel, vielfaches höher.
Ja. Wie seid ihr da rangegangen? Es gibt ja, also aus meiner Erfahrung heraus, ich habe ja auch mit verschiedenen Kundinnen immer Gespräche über die KI und wie man das zum Einsatz bringt. Und das fängt natürlich erstmal damit an, dass Unternehmen teilweise sagen, aber wir müssen da jetzt mitmischen, weil das macht jetzt jeder und das kann ja bei uns jetzt nicht hier keine Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn es um die Use Cases geht, wenn es darum geht, den richtigen Business Value rauszukriegen, dann wird es da manchmal ein bisschen dünn. Wie seid ihr daran gegangen?
Wir haben wirklich das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Wir haben uns hier auch externe Hilfe geholt von Professoren. Wir haben uns aber auch Startups angeschaut, weil die oft noch einen innovativeren Weg gehen und haben natürlich aber auch mit den Hyperscalern und so tollen Unternehmen wie Salesforce zusammengearbeitet, ja, die uns dann zum Beispiel aufzeigen, wo kann man das einsetzen, was für Erfahrungen haben die aus anderen Industrien. Das haben wir alles erstmal eingesammelt, bewertet und haben dann für uns ein Use-Case-Portfolio gemacht. Und am Anfang ging es darum, sehr, sehr schnell viele Proof-of-Concept zu machen, um zu schauen, wo die Technologie wirklich funktioniert. Also mit minimalen Ressourceneinsatz prüfen, testen, taugt das was? Und sobald wir ein gutes Bild darüber hatten, wo wirklich was machbar ist, haben wir uns dann auf einzelne wenige Use Cases fokussiert und versucht, dort möglichst viel Ressourcen drauf zu bekommen. Beispielsweise im Bereich Virtual Assistants. Also beispielsweise im Bereich natürlich im Marketing und Sales, wenn es darum geht, die richtigen Angebote an die Kunden rauszubekommen. Oder halt eben auch Hey Mercedes In-Car. Das sind so Themen, wo wir sagen, da macht es Sinn, richtig zu investieren.
Also eine gesunde Mischung der Use Cases aus internen KI-Mehrwerten und kundengerichteten KI-Mehrwerten.
Absolut. Also ich denke auch, KI hat ja nicht nur einen Nutzen für den Endkunden, was ganz klar festzustellen ist, sondern hat auch für uns einen Riesennutzen. Wir können zum Beispiel Content, wenn es darum geht, für Marketing oder für Broschüren oder für Webseiten, viel Content mittlerweile automatisiert erstellen. Mhm. Wir gucken uns an, ob wir auch Bilder automatisiert erstellen können. Ich glaube, da arbeitet jeder dran. Und das wird uns natürlich Geld sparen, aber wir können auch deutlich mehr personalisieren. Mhm. Ja, also es ist doch viel schöner, wenn du deinen neuen Wagen vielleicht mal vor deiner Garage siehst oder in den Lieblingsfarben, wie du ihn gerne hättest oder mal vielleicht in der Mountain Range, weil du gerne Skifahren gehst. Dann hast du eine ganz andere emotionale Verbindung zu diesem Produkt, zu dem Fahrzeug, als wenn ich es steril in irgendeiner Marketingumgebung hätte.
Absolut. Und du musst irgendwann keine Prospekte mehr drucken.
So ist es auch gut, ja. Das schützt die Umwelt und Ja, hat noch einen zweiten guten Effekt.
Ja. Jetzt hast du eben über KI-Assistenz gesprochen, gerade das Hey Mercedes. Was ist Conversational AI für dich und was hat es für eine Bedeutung?
Das ist das Thema, glaube ich, des dieses Jahrzehnts Conversational AI. Angefangen bei ChatGPT. Was es für mich bedeutet, ist, dass ich mit der KI in natürlicher Sprache konversieren kann, dass ich nicht mehr irgendwie verkünstelt über Konsolen, Eingaben, Programmierkenntnisse brauche, sondern dass ich wirklich das, womit wir Menschen interagieren, mit der KI interagieren kann. Heute auch, du hast ein Tablet in der Hand, du musst tippen, wenn du was willst, aber wir beide unterhalten uns, wir sprechen. Und das ist unsere natürlichste Form der Unterhaltung nebst der Zeichensprache und Gestik und Mimik. KI, multimodale Modelle können mittlerweile auch Video interpretieren, Stimmen interpretieren und die Sprache, und das kommt uns am nächsten. Und das ist für mich Conversational AI, und das begrenzt sich nicht nur auf quasi Interaktionen im Kundenservice oder im Verkauf oder so, sondern auch fürs Programmieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in einigen Jahren Programmierer mit der KI eine Konversation führen und die dann Code rausgibt und den testet und dann die Testergebnisse zurückgesprochen werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das machen wir ja mit unserer Programmiersprache. Apex machen wir das ja auf der Salesforce-Plattform heute schon. Wir haben ja ein eigenes LLM, was speziell dafür trainiert wurde. Großes Thema im Bereich der Conversational AI ist natürlich die Halluzinationen.
Ja.
Wie seid ihr da rangegangen? Was sind eure Erfahrungen damit gewesen?
Anfangs waren wir erstmal geflasht, wo wir noch mit GPT 3 und 2 und sowas gearbeitet haben, von der Performance, was die Dinger können im Vergleich zu klassischen Machine Learning und Natural Language Understanding davor. Diese Begeisterung ist schnell umgeschwankt in: Oh mein Gott, das Ding erfindet ja Gott und die Welt einfach.
Es will halt immer eine Antwort geben.
Es will immer eine Antwort geben, und es hat wirklich dann 3,5 Monate gedauert, bis dann einer mal rumkam von den Engineers und meinte: Das nennt man Halluzinationen, ich hab's gefunden hier im Paper. Und ich so: Echt, 3,5 Monate für etwas, was in der Wissenschaft, weil wir waren natürlich anwendungsorientiert, schon längst bekannt war. Wenn man weiß, wie die Systeme funktionieren, dass die immer versuchen, eine Vorhersage zu treffen, ist es nichts Überraschendes. Mhm. Also da haben wir das wirklich sehr, sehr schnell dann auch in den Griff bekommen, weil man kann natürlich in der Content-Pipeline es so machen, dass man den Inhalt überprüfen lässt. Auf Vollständigkeit, auf Richtigkeit, auf Verständlichkeit.
Du gibst der KI quasi ein paar Schranken.
Ich gebe ihr Schranken, Guardrails nennen wir die, um eben diese ganze Toxizität, Prompt-Injections und damit auch zusätzlich natürlich Halluzinationen zu vermeiden. Hm. Und damit kann man sehr, sehr viel reduzieren. Da es natürlich heuristische Systeme sind, wie wir Menschen auch, es ist kein 100%iger Schutz.
Ja.
Ja, den kann man nur sehr schwer einer KI auferlegen und sagen, wie bei einem deterministischen System, das ist immer 1 + 1 = 2, denn es antwortet ja jedes Mal aufs Neue.
Mhm.
Ja, speichert ja nicht die Antwort ab und gibt die einfach stupide wieder, sondern versucht sich kontextsensitiv, wie wir jetzt auch, eine Antwort zu überlegen. Aber man kriegt es in den Griff, und das haben wir dann relativ zügig auch innerhalb von 3 Monaten diese Pipeline aufgezogen, und dann war es auch mit den Halluzinationen gut. Sodass auch Legal und auch unsere Produkthaftung und alles gesagt hat: Thumbs up, so können wir es machen.
Und haben die das selber getestet? Oder?
Ja, natürlich.
Okay.
Rauf und runter. Die haben es versucht zu brechen bis zum geht nicht mehr, und wir auch. Inklusive der Nutzer natürlich, die darauf mit dem Ding umgehen, und bisher, knock on wood, haben wir alles safe, und wir rüsten natürlich auch immer nach.
Und habt ihr euch auch ein paar Bad Boys geholt, die das System mal richtig penetriert haben und versucht haben, es auszunutzen?
Selbstverständlich.
Okay, spannend.
Und da die nichts ausrichten konnten, waren wir dann auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben: Okay, das ist so, wie es jetzt ist, in Ordnung. Wir müssen aber kontinuierlich mitgehen. Wie mit Cybersecurity. Man kann nicht einfach ein Antivirusprogramm installieren. Das weiß man privat auch. Du brauchst mittlerweile, was weiß ich, ein VPN noch dazu. Und dann musst du noch einen Passwortmanager haben und. Du musst mit den Gefahren, die diese neue Technologie mit sich bringt, auch kontinuierlich mithalten.
Ja. Ja, man darf halt nicht nur das Positive sehen, sondern man muss sich auch überlegen, wie können diese Systeme ausgenutzt werden und wie kann man quasi was Schlechtes da rauskriegen oder die Systeme austricksen. Und es gibt ja leider nicht nur Menschen da draußen, die gute Absichten haben. Ich habe 12 Jahre in der IT-Security- und Compliance-Branche verbracht. Insofern weiß ich das sehr genau.
Mit allen Wassern gewaschen.
Ja. Absolut, absolut. Ja, Security ist ja ein wichtiges Thema. Und wir haben ja zusammen kürzlich einen Hackathon gemacht mit der TU München, den TUM AI. Und hat Security da auch eine Rolle gespielt?
Absolut. Ultra wichtig, gerade bei den ganzen Large Language Modellen und GenAIs, die Halluzinationen und andere Themen haben. Und wir haben das auch mit zur Aufgabe gemacht, dass die Antworten, die die LLMs dann oder die KI bietet, korrekt ist, frei von irgendwelchen erfundenen Fakten, dass aber auch die Systeme nicht hackbar sind, über Prompt Injections beispielsweise. Und das haben sich die Studenten auch angenommen. Die einen besser, die anderen schlechter. Je nachdem, wer dran war und welcher Hintergrund hatte. Nicht jeder hat 12 Jahre Erfahrung im IT-Security-Bereich. Ja, also muss man auch sagen.
Jetzt wird TUM AI nicht jeder kennen. Kannst du uns ganz kurz erklären, worum es da ging und wie es zustande gekommen ist?
Also initiiert war es durch euch, durch Salesforce zusammen mit uns. Wir hatten schon mal letztes Jahr so ein Hackathon gemacht.
Und der TU München.
Mit der TU München, korrekt. Genau, damals ging es aber um Applikationen, die wir gebaut haben, auch im KI-Umfeld. Und hier haben wir uns, 3 Tage war das, ein Hackathon mit, ich glaube, 600 Bewerbern, wo wir uns das Thema rausgesucht haben, Conversational Commerce. Und wir hatten am Ende 22 Teams, die für uns in 3 Tagen eine Applikation gebaut haben, gemäß der Ansprüche und Anforderungen, die wir gestellt haben. Und haben dabei zurückgegriffen auf entweder Open-Source-Technologie, aber auch Salesforce-Technologie. Und wir haben von Mercedes-Benz Daten, Produktinformationen bereitgestellt. Am Ende kamen 22 unterschiedliche Lösungen raus mit einem extrem interessanten Architekturansatz, mit interessanten Lösungsansätzen, Security-Ansätzen. Absolut empfehlenswert.
Und was war jetzt euer Resümee? Also habt ihr jetzt mit irgendwem da Verträge geschlossen und macht weiter oder war das eine Inspiration für euch?
Also auf jeden Fall eine Inspiration, Verträge nicht, denn dafür haben die Studenten noch keine Unternehmen. Vielleicht mittlerweile haben die auch Startups, wer weiß, geht ja schnell heutzutage.
Absolut.
Wir sind aber mit einigen im Austausch, um zu lernen, wie sie es gemacht haben und haben uns natürlich Code und alles geben lassen und bringen das jetzt in unseren Arbeitsalltag rein. Und einige der Architekturen, die sie aufgebaut haben, sind auch Grundlage dessen, was wir heute bauen. Ja.
Ich würde ja persönlich begrüßen, dass wir in Zukunft mehr solcher Veranstaltungen machen und uns mal ein bisschen von Ausschreibungen wegbewegen, weil ich glaube, dass das viel, viel fruchtbarer ist.
Ja, stimme ich absolut zu. Das praktische Anwenden und dieses Trial-and-Error-Prinzip in kurzem Zeitraum und vor allem mit der Varianz von hier in dem Fall 22 Teams, ist enorm wertvoll. Also man kriegt wirklich die ganze Kreativität und die Möglichkeiten, den Lösungsraum mal vorgezeigt und kann dann sehr gut, viel, viel besser entscheiden.
Naja, und bei einer Ausschreibung bist du ja im Prinzip auf das festgesetzt, was ausgeschrieben wird. Du verbaust dir ja im Prinzip den Weg zur Innovation, weil du ja konkrete Fragen stellst in der Ausschreibung. Und ich glaube, wenn man einfach sein Businessproblem beschreibt und sagt, zeigt mir mal, was ihr machen würdet, dann ist natürlich schwieriger auszuwerten, aber wenn du Outcome-fokussiert bist, ist es, glaube ich, zielgerichteter.
Ja, also Top-Sache, würde ich jederzeit wieder machen. Wie gesagt, am meisten hat mich beeindruckt die Varianz der Lösungen. Es war nicht eine Lösung oder 2, 3, sondern es waren wirklich 22 unterschiedliche. Mhm. Und das bekommst du, wo bekommst du sowas?
Ja. Und hast du technologisch da was mitgenommen, was du noch nicht gewusst hast?
Absolut. Also ich habe wahnwitzigste KI-Systeme gesehen, denen man Persönlichkeiten übergestülpt hat, von Bertha Benz zu Gott weiß wem. Und das mal in Echtzeit zu erleben, mit denen eine Konversation über die E-Autos zu führen, war auch witzig.
Ja.
Die haben nämlich dann immer wieder gerne auch mal in die Trickkiste gelangt und über Verbrenner erzählt, wie toll die doch sind, weil sie aus der Ära kommen und das LLM die Historie dann vielleicht auch kennt, dieser Persönlichkeit.
Ja.
Da muss man vielleicht eine zeitgemäßere Person dann auch wählen, die dann diese Konversation führt. Aber es war sehr, sehr spannend und viele Einblicke,
ja. Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Und es muss natürlich noch durch eure Legal-Abteilung gehen, ne?
Produkthaftung, Legal, das volle Programm, AI-Governance haben wir ja auch. Und wir haben ja selber unsere AI-Prinzipien, die ich, wir waren, glaube ich, unter den ersten, die rausgebracht haben.
Ja.
Fand ich super.
Ja. Ja, wir haben ja bei Salesforce auch ein Ethikrat fest in unserer KI oder zumindest in den Prozessen verankert. Das ist auch wichtig, sowas zu haben, weil du ja einfach gewisse Grenzen setzen musst.
Und da muss ich eins sagen, muss ich meinen Kollegen ein Riesenlob aussprechen, Kolleginnen. Hammer, die sind unsere größten Unterstützer. Mhm. Das ist kein Roadblock, die sind für uns letztendlich ein Multiplier.
Ja.
Ja, wirklich, das ist ein Multiplier und nicht ein Roadblock. Und man glaubt immer, ja, okay, Legal und so, die stehen da dagegen, überhaupt nicht. Also wir hatten One-on-One auch mit unserer Legal-Vorstand, mit der Frau Renata Junge-Brünger, voll dahinter, unterstützt das. Und die bringen uns eher neue, tolle Ideen, wo wir sagen, okay, cool, das nehmen wir noch mit auf. Und da geht's nicht nur um Schutz und sowas, sondern auch, wie man das System verbessern kann, transparenter machen kann, besser für den Nutzer machen kann.
Ja.
Also,
ja, wenn man, mein Mercedes-Benz ist ein sehr innovatives Unternehmen und wenn man innovativ bleiben will, das haben wir ja bei Salesforce genauso, dann muss man halt mit großen Schritten vorwärts gehen und um diese Innovation auch oben zu halten. Ja.
Keine Angst vor Legal.
Nein, haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Alex, jetzt haben wir ja unsere erste Rubrik. Und zwar ist es, warum hat mir das keiner gesagt? Da geht es im Prinzip darum, dass du mit dem Wissen, was du heute hast, in der Zeit zurückgedreht, wenn du nochmal mit den Themen starten würdest, was hättest du anders gemacht?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Was fällt dir dazu ein?
Dass es KI-Winter gibt. Fürchterliche Sache, da muss man sich warm anziehen. Und das hatten wir natürlich, wenn man 10 Jahre dabei ist. Wie der Aktienmarkt geht's mal hoch und runter. Und das war bei der KI nicht anders. Ich glaube, dass wir jetzt die Welle, die wir jetzt haben, egal ob jetzt Aktienkurse mal zwischenzeitlich runtergehen, das ist nicht nur ein Hype-Cycle. It's here for good. Und ich glaube, das wird unser Leben revolutionieren zum Besseren. Ich glaube, dass in der Vergangenheit was wir gemacht haben, ist, zu hohe Erwartungen zu haben und wir hätten mehr Spezialistensysteme bauen sollen am Anfang. Mhm. Heute ist es genau umgekehrt. Wir müssen viel, viel mehr in Richtung eines generellen Systems gehen, das generalistisch Aufgaben übernehmen kann, als rein nur Spezialistensysteme zu bauen. Und dieser Switch, das ist etwas, was wir auch lernen mussten durch Trial and Error, die letzten, sage ich mal, 2,5 Jahre oder 3 Jahre, seit wir mit Gen AI arbeiten.
Jetzt ist die KI ja aus Sicht vieler gerade in so einem Hype-Cycle. Ist das für dich auch so oder glaubst du, dass es jetzt erst losgeht?
Ich glaube, wir haben diesen Mini-Hype-Cycle. Ja, und jetzt mag es vielleicht wie dieser Gartner-Hype-Cycle mal in den Trough of Delusion gehen, aber das ist ein kleiner Bump in einem 10, 20, 30, 50 Jahre Zyklus. Und ich glaube, wir erwarten viel zu wenig von der KI, was die leisten kann. Meine feste Überzeugung ist, dass die KI eine neue Revolution der Industrie und auch der Gesellschaft bringen wird. Und ein gutes Beispiel ist auch vielleicht das Internet mit Amazon. Wir hatten einen 95-prozentigen Kurseinsturz, damals 2001. Hättest du da Amazon gekauft, kudos, also hätte ich gesagt, well done.
Würde ich jetzt vielleicht nicht hier sitzen, ne?
Richtig. Und wir sehen alle und kennen, wie sich E-Commerce entwickelt hat, wie sich das Internet entwickelt hat. Ähnlich ist die KI heute. Mhm. Das heißt, kurzfristige Kursschwankungen mag es immer geben. Das mag auch mal 95% einbrechen und dann doch eins der wertvollsten Unternehmen der Welt werden. Von daher fest überzeugt, KI ist here to stay und wird die Welt verändern zum Besseren.
Ja, ich sehe auch eine große industrielle Revolution mit dem ganzen Thema. Und es dauert halt einfach. Ne? Ich kann mich erinnern, als ich in San Francisco war und das erste iPhone mit nach Deutschland gebracht habe. Ich habe damals, war ich begeisterter BlackBerry-User. Und habe das Ding ausgepackt, habe es installiert, habe es, glaube ich, 2 Tage benutzt und dann habe ich es mit gutem Gewinn weiterverkauft, weil das ja in Deutschland noch nicht verfügbar war. Aber ich habe gedacht, was willst du damit, ne? Und heute kann ich es nicht mehr wegdenken.
Ja, es hat ja diesen diesen kleinen Ball nicht gehabt,
ja,
den ich ja unbedingt brauche, um meine
genau
E-Mails durchzugehen, ja,
exakt,
die Betreffzeilen.
Exakt, ja. Wenn wir jetzt bei Hype-Themen sind, was ist bei euch das nächste große Thema?
Conversational Commerce ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Wir sehen immer mehr überall bei großen und kleinen Unternehmen, dass KI die UI ändert.
Mhm.
Also wenn ich in der Vergangenheit Webseiten hatte, Apps hatte, man hat es von der Telekom gehört, das appfreie Handy, da komme ich in eine Situation rein, wo wirklich alles sich verändert. Auch zum Beispiel jetzt bei Apple AI, offline funktioniert das auch, Onboard-KI und ich habe keine wirklichen Applikationen mehr oder die KI steckt in jeder Applikation drin und kann über Applikationen hinweg agieren mit Kontext und Memory. Das ist eine der größten Veränderungen und das zieht in Richtung Conversational Commerce. Heißt für mich, Conversational Commerce, ich habe in Zukunft nicht mehr die klassische Webseite, sondern vielleicht etwas wie ein Google Maps und die KI, der Assistent, der mich dabei unterstützt, meinen Content zu finden, meine Sachen zu erledigen.
Mhm.
Ja. Und da glaube ich wirklich fest daran, dass diese UI-Revolution kommen wird. Und diejenigen Player, die das gut geschickt machen jetzt, die werden dann auch das nächste dominieren. Wir hatten diesen Sprung von Web zu App. Und jetzt, wohin geht's von App zu? Und ich glaube, es ist conversational.
Ja.
Und Commerce wird für uns im Marketing Sales das führende Thema sein.
Ich kann es dir nur von unserer Seite aus bestätigen. Wir haben Conversational Commerce ja schon im System drin. Auch unser CRM hat ein Conversational Interface mittlerweile, wo du halt nicht mehr Text eingeben musst. Oder ich sag mal, du hast ja bisher gesucht, gefiltert. Das ist auch bei Commerce das Prinzip. Ja, ich bräuchte weiße Sneaker haben, dann filter ich nach der Schuhgröße, nach der Farbe und so weiter. Wenn du aber mit Text beschreibst, was du suchst, kommst du ja viel schneller voran. Also ich halte das definitiv für was Gutes. Und wenn wir jetzt wieder zum Thema Personalisierung kommen, wenn du eingeloggt bist und deine Vorlieben in deinem Profil hinterlegt hast, dann wird die Suche ja noch viel spezifischer und du musst noch weniger sagen. Oder wenn wir das im B2B-Kontext sehen, ich sag mal, du bist ein Anbieter für Hotelausstattung, ja, weiß ich nicht, Designobjekte oder Sofas und so. Und du hast in dem B2B-Account schon hinterlegt, wie viele Hotels, wie viele Zimmer sind das. Du kannst ja auch sofort das Angebot viel besser zurechtschneiden. Also ich stimme dir da völlig zu. Da sind wir auch schon sehr gut dabei. Und wenn du allein mal in den Manufacturing-Bereich reingehst, es gibt ja Anbieter von sehr komplexen Maschinen. Und wenn du einfach per Text beschreibst, was du für eine Maschine haben willst, ja, die soll Temperaturprofile unterstützen, die soll dies, das und jenes machen. Ich glaube, da ist noch viel, was man an Benefits heben kann.
Ich möchte ein Beispiel bringen, das ich glaube sehr plakativ ist. Ich finde, Reisen ist heutzutage ein Horror.
Kann ich dir zustimmen.
Es ist einfach ein Horror, also eine Reise vorzubereiten. Und das war früher super convenient. Ich bin zu meinem lokalen Reiseberater gegangen oder Beraterin. Klar, die haben mich vielleicht mal über den Tisch gezogen und haben mir ein schlechtes Angebot gemacht. Aber letztendlich haben die sich die ganze Mühe gemacht. Ja. Ich habe reingekippt, was ich will. Ich habe zwei Kinder, ich habe Frau, ja, Hund, Katze nicht, die bleibt zu Hause. So, ich möchte in Urlaub warm, ich will ans Meer, es soll nicht zu weit weg sein, es soll 4 Sterne haben, was auch immer. Das habe ich alles einfach reingemüllt. Sprachlich, so wie ich jetzt mit dir spreche. Mhm. Und dann hat diese Person sich hingesetzt und das alles zusammen konfiguriert und sich durch irgendwelche Bildschirme durchgeklickt. Heute bin ich der Muckel, der da sitzt und das alles machen darf und immer das Gefühl hat, irgendwo ist es doch noch billiger und irgendwo habe ich was falsch gemacht und dann passt der Flug nicht zum Hotel und dann bin ich auf 3 Vergleichsportalen für Flüge, auf 5 Vergleichsportalen für, wo ich überall angemeldet bin, überall Bonusprogramme habe für Booking, für was auch immer. Mir irgendwie da noch meine Hotels zusammenzuklicken, ist ein Horror.
Aber ich kann dir einen Link schicken, eine KI, die das alles für dich macht.
Oh wow, bitte.
Du gehst, also es ist wirklich Wahnsinn. Du gehst einfach nur rein und sagst, wo du hin willst. Ja. Du gibst deine Essensvorlieben und das Ding macht dir eine komplette Reiseplanung mit einem Tagesablauf, welche Restaurants und.
Bucht das auch für mich?
Das kann auch buchen, ja.
Das ist, was Conversational Commerce ist für mich.
Ja.
Convenient, easy, eine UI. Ein Element, eine quasi KI, die mich versteht, die mich kennt, die alles für mich macht.
Ja.
Und meine Interessen sozusagen im Herzen hat und nicht unbedingt die des Reiseberaters oder der Reiseberaterin, die mir dann doch vielleicht mal ein krummes Hotel angedreht haben. Ja.
Naja, ich bin gespannt. Also definitiv. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass die Sprachassistenten für mich auch noch so in den Kinderschuhen stecken. Da wird noch einiges kommen, was uns das deutlich einfacher machen wird.
Ja.
Wenn wir zu den Tipps zurückkommen, ich schicke dir den Link. Und wir haben jetzt noch eine Rubrik. Da geht es darum, was du für einen Folgetipp hast. Also was sind Webseiten, Podcasts, andere Quellen, aus denen du dein Wissen zehrst, was du unseren Zuhörerinnen empfehlen kannst, da kannst du gleich mal was zum Besten geben.
Der Folgetipp der Folge.
Ja, also ich habe 2, die ich regelmäßig verfolge, aber den ich besonders gut finde, ist der All-In-Podcast mit den Besties. Ich finde, da kriegt man einen unheimlich guten Überblick über Technologie, aber auch gesellschaftliche Themen. Ich stimme nicht mit allem überein, aber genau das mag ich dran, dass es sehr, sehr heterogen ist von der Meinung her und man sieht 4 kluge Leute sich streiten. Und der 2., wenn ich noch einen wählen dürfte, wäre es der Lex Friedman Podcast, der auch immer wieder exzellente Gäste hat und tief in deren Hirnkastel reinschaut, wie der Bayer sagt. was die denn so denken.
Ja, kann ich nur zustimmen. All in höre ich mir auch regelmäßig an. Und man muss einiges an Zeit mitbringen, aber wie du ja eben gesagt hast, Reisen ist auch nicht mehr so schön wie früher.
Die Vorbereitung.
Ja, gut. Für mich ist das Reisen selber auch schwieriger geworden, aber die Zeit kann man damit sehr gut überbrücken. Ja. Prima. Hast du noch was, was du uns mitgeben möchtest?
Vielleicht noch, dass ich glaube, dass KI wirklich uns zum Positiven verändern kann. Die ganze Welt näher zusammenbringen, so wie das Internet auch. Also ich kann, das Internet hat uns als Menschen näher zusammengebracht, meiner Meinung nach, hat Informationen unheimlich leicht erreichbar gemacht. KI wird uns jetzt helfen, lästige, wiederkehrende Tätigkeiten loszuwerden, aber vor allem auch im kreativen Sektor, ob es im Biopharma-Bereich ist, ob es in der Entwicklung ist, Forschung, enorme Sprünge bringen. Und darauf sollten wir bauen. Wir sollten nicht Angst davor haben und immer wie die Europäer oder gerade die Deutschen versuchen, alles zu schützen. Ich habe Professor Gensch hat es auch gesagt, Wir sollten mal Risiko eingehen. Ja. Und ich finde, das sollten wir hier uns auch mehr zutrauen. Mehr machen, mehr ausprobieren, fail fast forward und daraus lernen. Denn es ist eine Technologie, die uns enorm helfen kann. Ob es mit Klimawandel ist, ob es mit auch Ungleichheiten in der Gesellschaft ist, mit allem eigentlich. Mhm. Deswegen, das ist eine wichtige Sache. Und das Zweite ist, ich glaube fest an diese Conversational Commerce Multi-Agent Frameworks. Und das ähnelt immer mehr quasi dem menschlichen Gehirn, was da gebaut wird. Finde das sehr, sehr spannend, wie wir uns da aus der Biologie das abschauen. Da würde ich mir wünschen, wenn mehr und mehr, so wie die Telekom auch, Open Source machen oder wie Meta, und diese Closed-Modelle vielleicht verdrängen, sodass jeder Zugriff drauf hat und jeder alles einsehen kann. Das wäre auch super.
Wie siehst du die nächste Stufe, die Elon Musk vorhersieht, dass er jetzt in die Roboterproduktion eingeht und sagt, eigentlich braucht jeder Mensch auf dieser Erde zukünftig mindestens 1 bis 2 Roboter, die so die alltäglichen Dinge erledigen?
Wenn man Kinder hat, glaube ich, wünscht man sich mehr als 2. Von daher, ich bin da voll dabei. Wenn es den ersten gibt, dann werde ich darauf sparen und mir auch so einen holen, je nachdem, was das Ding kostet. Aber unendlich wertvoll. Ja.
Ja, sehr schön. Vielen Dank, Alexander, dass du da warst.
Gerne.
Ich hoffe, dass wir dich zukünftig nochmal hier begrüßen können, um einfach mal wieder neue Innovationen aus eurem Unternehmen zu hören. Und war eine sehr gute Folge.
Vielen Dank.
We'll be right back.